Ihnen gehen wir in der Länderzeit heute der Frage nach, welche Daten werden eigentlich in unserem Land, in Deutschland, von uns allen erhoben und was geschieht eigentlich mit Ihnen? Dazu begrüßt Sie Michael Röhl am Mikrofon und wir tun das zunächst mit Blick auf China, denn in China ist ein Verfahren eingeleitet worden, das bis zum Jahre 2020 alle Bürger umfassen soll. Die Rede ist vom sogenannten Sozialkreditsystem, in dem alle Daten zusammenlaufen, die über einen Menschen gesammelt werden können. Und der, der möglichst angepasst lebt, der wird auch entsprechend in diesem System bevorzugt. Ein System der Sozialüberwachung, das wohl nur außerhalb eines demokratischen Systems denkbar ist, das aber natürlich die Frage aufwirft, wie viele Daten sind eigentlich in unserem Land von uns bekannt? Und dabei muss man nicht nur an staatliche Institutionen denken, sondern auch an die Wirtschaft. Schließlich, so heißt es immer wieder, sind Daten der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, das digitale Öl, also mit dem sich, wie zum Beispiel Google oder Facebook zeigen, hohe Gewinne machen lassen. Zunächst schalten wir nach China zu unserem Korrespondenten Axel Dorloff. Herr Dorloff, um uns das Sozialkreditsystem einmal ein bisschen auch genauer erklären zu lassen. 2020, so liest man, soll das System alle Chinesen auch erfassen. Heißt das, es wird heute schon angewandt in bestimmten Modellregionen und wie wird es umgesetzt?
Ja, es gibt in China bereits mehrere Dutzend Pilotprojekte, die auch teilweise schon über Jahre laufen. Derzeit sind es rund 40 Städte und Regionen, die ein Sozialkreditsystem ausprobieren in ganz unterschiedlichen Varianten. Wir haben vor allem in der Stadt Rongcheng recherchiert. Das ist eine 670.000 Einwohnerstadt hier an der Ostküste in China, knapp 400 Kilometer südöstlich von Peking. Und dort hat man bereits im Jahr 2014 damit begonnen, für die Bürger ein Sozialkreditsystem einzuführen. Und die Stadt Rongcheng gilt in China als eine sehr vorbildliche und sehr fortgeschrittene Modellregion.
Welche Daten werden denn in dieser Modellregion erhoben von den Bürgern?
Ja, der Staat sammelt erstmal im Prinzip so viele Daten wie möglich über seine Bürger. Jeder Mensch bekommt dabei ein Punktekonto und auf dieser Grundlage kann der Staat die Menschen dann bewerten, bestrafen oder auch belohnen. Die erfassten Daten reichen vom Familienstand über das Strafregister bis hin zu Verkehrsdelikten und der persönlichen Kredithistorie, das, was wir auch von der Schufa kennen. Dann auch Informationen der Finanzbehörden und der Sozialkassen werden erfasst, ebenso Informationen aus Mobilfunkverträgen bei staatlichen Telekommunikationsunternehmen. Auch Daten über Besuchsverhalten, wenn zum Beispiel die eigenen Eltern in einem Altenheim wohnen, ob man da regelmäßig hingeht oder nicht. Daten aus dem ganz normalen Alltag auch, ob zum Beispiel der öffentliche Bürgersteig vor dem eigenen Haus gefegt wird, ob der Müll sortiert wird und so weiter. Das ist alles von Modellregion zu Modellregion unterschiedlich geregelt, kann aber alles dazugehören.
Sind denn die unterschiedlichen Institutionen, zum Beispiel Altenheim, haben Sie eben angesprochen, gezwungen, diese Daten zu liefern oder tun Sie das ganz freiwillig?
Na, gerade wenn es staatliche Altenheims sind, und das ist ja in China in der Regel so, dann sind sie gezwungen. Es würde auch in China, glaube ich, kaum eine Institution sagen, machen wir nicht. Das wäre natürlich dann immer eine Sache der Konsequenzen.
Wo laufen die Daten denn zusammen? Ist das dann im örtlichen Rathaus? Muss man sich das so vorstellen? Oder gibt es da auch eine konkrete Einrichtung?
Ja, es sind zunächst mal die staatlichen Institutionen und Behörden, die diese Daten zuliefern. Also im Falle der chinesischen Stadt Rongcheng sind es derzeit etwa 50 öffentliche Institutionen. Und die senden über eine Plattform ihre Informationen über die Bürger. Es ist ein großes chinesisches Softwareunternehmen, das diese Plattform für die Stadt Rongcheng extra entwickelt hat, um diese Daten zu sammeln, auszuwerten, zur Verfügung zu stellen. Diese Plattform macht das Sozialkreditsystem technisch überhaupt erst möglich. Und dieses Softwareunternehmen managt die Daten, wertet sie aus und die chinesische Regierung kann sie dann nutzen, wenn auch regional noch beschränkt.
Nun ist es ja eine Sache, diese Daten auch zu sammeln, Herr Dorloff. Die andere Sache ist, dem Ganzen auch ein Bewertungssystem mit auf den Weg zu geben, wo man dann auch feststellen kann, da ist jemand entsprechend angepasst und lebt auch so oder auch nicht. Haben Sie Informationen darüber, wie dieses Bewertungssystem tatsächlich auch entwickelt, entstanden ist?
Das ist jetzt für Rongcheng, das ist auch von Modellregion zu Modellregion verschieden, relativ klar geregelt. Dort beginnt man mit 1000 Punkten. Wenn Sie also registriert sind, haben Sie 1000 Punkte. Und dann geht es je nach Verhalten rauf oder runter. Die beste Bewertung ist AAA. Dazu braucht man einen Stand von mindestens 1050 Punkten. Dann geht es nach unten weiter mit AA und dann A und so weiter. Die schlechteste Bewertung ist D. Da liegt man bei unter 600 Punkten. Vielleicht ein paar Beispiele. Ehrenamtlich tätig im Altenheim, das gibt Pluspunkte. Strom Rechnung nicht oder zu spät bezahlt, das gibt Minuspunkte. bei Rot über die Ampel laufen, ebenfalls Minuspunkte, am Zebrastreifen mit dem Auto halten und Fußgängern den Vortritt lassen, dafür gibt es wiederum Pluspunkte. Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas in sozialen Netzwerken, ganz dicke Minuspunkte. Also zusammengefasst, moralisch konformes Verhalten im Sinne der Kommunistischen Partei wird belohnt, nicht konformes Verhalten bestraft. Und es gibt bereits jetzt schon die Möglichkeit, zum Beispiel für Eltern eines heiratswilligen Kindes herauszufinden, wie viel Sozialkredit der potenzielle Ehepartner hat, also ob er eine gute Bewertung vom Staat hat, ob das sozusagen moralisch in diesem Sinne eine gute Partie ist. Das wird von Heiratsvermittlungen in China auch heute schon genutzt.
Damit haben Sie schon eine der möglichen Konsequenzen genannt, nämlich dass eine Hochzeit dann eventuell auch nicht zustande kommt. Wie weit reichen denn diese Konsequenzen, wenn man entweder diese Punktzahl erreicht hat oder nicht erreicht hat?
Ja, die mit der besten Bewertung A, die stehen auf der sogenannten roten Liste, die anderen mit B, C, D stehen auf der schwarzen Liste. Die auf der roten Liste werden bevorzugt behandelt bei Zulassungen für Schulen, bei sozialen Leistungen oder auch beim Abschluss von Versicherungen, bei Beförderungen, wenn Sie zum Beispiel einen Job beim Staat haben, da muss es unbedingt ein A sein, darunter wird man nicht befördert. Die aus der C-Gruppe werden schon regelmäßig kontrolliert und bekommen bestimmte Einschränkungen. Das kann zum Beispiel die Kürzung von sozialen Hilfen sein. Und wer in der untersten Klasse D auftaucht, qualifiziert nicht mehr für Führungspositionen, bekommt bestimmte Leistungen gestrichen, verliert seine Kreditwürdigkeit. Was es jetzt in China als Strafen schon vielfach gibt, sind die Reisebeschränkungen. Also Menschen, die wegen eines schlechten Sozialkredits oder einem Vergehen nicht mehr mit dem Schnellzug fahren oder dem Flugzeug fliegen dürfen, die dürfen schlicht keine Tickets mehr kaufen. Und diese Strafe gab es im Jahr 2017 rund 7 Millionen Mal.
Nun taucht natürlich, Herr Dorloff, das Stichwort angepasster Mensch auf. Ist das ein erzieherischer Effekt, der tatsächlich auch in den Modellregionen erkennbar ist?
Ja, die Grundidee ist ja tatsächlich, mit diesem staatlichen Bewertungs- und Sanktionssystem den besseren Menschen zu schaffen. Also China möchte die Ordnung und die Moral in der Gesellschaft mit diesem Sozialkreditsystem verbessern. Die Alltagsmoral der einzelnen Bürger, aber auch die Geschäftsmoral der Unternehmen. Dieses System ist ja ein System für beide, also für Bürger und für Unternehmen. Es soll dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Offiziell soll das System Vertrauen schaffen. Aber es geht natürlich um Überwachung, um eine umfassende Kontrolle der chinesischen Gesellschaft. Hier an der Peking-Universität gibt es einen Lehrstuhl, der sich nur mit dem Sozialkreditsystem beschäftigt, der extra dafür auch eingerichtet wurde. Und danach ist das Sozialkreditsystem ein Werkzeug auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft.
Wie beurteilen denn die Chinesen selber dieses System? Gibt es Proteste? Sind die überhaupt zulässig und erlaubt? Oder gibt es dann entsprechende Punktabzüge, wenn man sich dagegen aussprechen würde? Also wird darüber in der chinesischen Gesellschaft diskutiert?
Ja, viele Bürger auf der Straße würden nichts Kritisches sagen, wenn man sie darauf anspricht. Es gibt auch in China keine Lobby, die sich gegen große Projekte der Kommunistischen Partei ausspricht. Das Sozialkreditsystem hat ja auch gewissermaßen kulturelle Vorläufer, wenn man so will. Die gegenseitige Bespitzelung hat in China Tradition. Schon unter Staatsgründer Mao Zedong gab es die sogenannten Dunways. Das waren Arbeitereinheiten. Jeder in China war einer solchen Arbeitereinheit unterstellt. Und diese Dunways, die haben die Bürger im Sinne der Regierung kontrolliert. Also Verfehlungen wurden dokumentiert und auch bestraft. Damals halt noch in Zettelform. Und diese Form der sozialen Kontrolle, die wird jetzt mit dem Sozialkreditsystem in die Zukunft gedacht. Es ist, wenn man so will, die digitale Weiterentwicklung des Spitzel- und Überwachungsstaates mit Hilfe von Big Data. Dissidenten, also Regierungskritiker, die üben natürlich Kritik daran in ihren Blogs, in den sozialen Medien, auch in den internationalen Medien, aber die sind einfach in der großen Minderheit.
Axel Dorloff, herzlichen Dank für diese Einschätzung des Sozialkreditsystems in China.